Herzlich willkommen zum Satzang. Als erstes, wie immer, meinen herzlichen Dank an Devaseto und das HCV-Team, die das hier möglich machen in diesem Format. Ja, sonst habe ich ja meistens nicht so viel zu erzählen am Anfang, aber dieses Mal habe ich so zwei so kleine Themen, die mir so in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen sind. Ich fange mal mit etwas Lustigem an. Also ich bin demnächst, glaube ich, arbeitslos, so als spiritueller Lehrer. Es gibt jetzt ChatGPT. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Das ist ja viel in Nachrichten und so. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, die App zu installieren. So eine kostenlose Variante davon. Auf meinem Smartphone. Und dann sagte mir das Programm, ich hatte 5 Fragen an den Chat, also man redet richtig mit diesem Programm. Also man kann sich ja auch so angeblich Doktorarbeiten da schreiben lassen, wenn man will. Aber ich habe mal nach Erleuchtung gefragt, um mal das zu testen. Und also die Antworten, die waren so, was das Schriftliche angeht, sehr korrekt, muss ich sagen. Sehr klar. Teilweise hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das so Wikitexte sind aus irgendwelchen Wikis. Gibt ja auch so Yoga-Wiki und solche Dinge. Und da habe ich also diese 5 Fragen gestellt, alle zum Thema Erleuchtung. Und ich muss wirklich sagen, so als allgemein gültige Antworten quasi, denn mehr kann das Programm ja nicht. Also es kann ja nicht individuell jetzt mich intuitiv erspüren und dann mir antworten, sondern es antwortet eben auf die Fragen, die ich stelle. Und das tut es aber sehr gut. Also wenn es jetzt also beim Satzang immer nur um Frage und Antwort ginge, dann wäre ich wirklich bald arbeitslos. Aber Satzang ist ja viel mehr als Fragen zu beantworten. Ich sagte ja auch, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal schon, dass ich es vorziehe und auch denke ich, dass mir meistens auch irgendwie gelingt, dass ich dem Menschen antworte. Also ich fühle mich ein, durch die Frage kommt der Kontakt zustande, wenn hier Leute auch direkt mit Bild und Ton Fragen stellen, dann ist natürlich noch mehr Kontakt da. Und es geht nicht nur um die Frage, wenn eine Frage kommt, sondern es geht eben darum, dem Menschen zu antworten. Und das kann dieses Programm noch nicht. Naja. Und das ist mal so der lustige Teil. Und das nächste, was mir jetzt schon seit mehreren Monaten immer wieder total gut gefällt, das ist die Avatuta Gita. Das ist ein Werk, ähnlich wie die Ashtavakra Gita, relativ kurz gehalten in 8 Kapiteln. Und das bedeutet vom Namen her, es ist der Gesang des Erleuchteten, der Gesang des Erwachten. Und der Autor, benutzt eine sehr gute, polare Sprache, also er benutzt die Sprache auf eine Weise, wie ich es noch nie nirgendwo besser gesehen habe. Also das ist so das Maximum, finde ich, was man mit Worten machen kann. Und dadurch, dass die Sprache eben so polar ist, er deckt immer beide Pole mit ab, dadurch kommt man immer automatisch durch die Antworten irgendwie in die Mitte. Also zwischen, ja, es ist immer weder noch oder beides gleichzeitig. Und dieses Muster ist da sehr vorherrschend. Und ja, ich möchte euch das mal empfehlen, als wenn ihr mal was lesen wollt oder auch hören. Es gibt es auch als vertonte, als YouTube-Video. Da ist mir eine Version aufgefallen, die ich besonders gut finde. Die ist leider allerdings in englischer Sprache. Ich habe keine guten deutschsprachigen Vertonungen gefunden. Davon, es gibt deutsche Übersetzungen in Schriftform im Internet. Ich bin so ein Audiotyp. Ich mag es gern zu hören und deswegen bevorzuge ich so das Vertonte. Und Leider ist das auf Englisch, also ich empfehle diese Version gerne. Kommt auch ein Link noch in die Videobeschreibung dann später rein, dass ihr das auch gut finden könnt. Und das ist sehr, sehr schön vertont und sehr klar auch gesprochen, finde ich, mit einer angenehmen, leicht, ja, so eine tonale Hintergrundkulisse gibt's da im Video, die sehr, ja, verstärkend nochmal ist. Und ja, man muss gar nicht so Englisch-Experte sein, um das alles zu verstehen. Es geht auch nicht darum, dass man jedes Wort versteht dabei. Vieles erschließt sich aus dem Kontext. Und ich kann nur sagen, ich kenne das seit 2015 etwa. Das hat schon immer sehr positiv auf mich gewirkt. Und es hat jetzt im letzten Jahr, jetzt seit dem letzten April, auch beigetragen, dass ich mit diesem, ja, wie soll ich das ausdrücken, Zustand, in dem ich jetzt länger bin, schon, dass ich besser mit dem klarkomme, weil es diesen Zustand eben ziemlich genau beschreibt. Und aber in einer absoluten Klarheit und Zweifelsfreiheit auch. Das ist so eine, ja, sprachliche Totalität. Ja, würde mich freuen, wenn das dem einen oder anderen auch was gibt. Aber Tuta Gita, wie gesagt, das kommt ein kurzer Satz unten in die Beschreibung rein mit dem entsprechenden Link zum YouTube-Video. Könnt ihr euch gerne anhören. Ja, das ist dann erstmal so von allgemeiner Seite alles. Und wie immer habe ich nicht so ein spezielles Thema. Ansonsten, ihr könnt gerne Fragen stellen zu allem Möglichen oder auch, müssen auch keine Fragen sein. Durch die Worte kommen wir halt miteinander in Kontakt. Gut, gibt es denn schon was im Chat irgendwo? Fragen oder?
Nee, bisher noch nicht.
Hui, wenig los heute. Keine Fragen. Ich sehe jetzt auch, die Bilder sind alle soweit ausgeschaltet. Naja. Gut.
Sven, kannst du denn was zu dem Werk, was du gerade da beschrieben hast, generell was sagen in Deutsch? Also jetzt hast du ja jetzt neugierig gemacht.
Und, ja. Ja, klar, kann ich noch ein bisschen drüber reden, klar. Also wie gesagt, der Name sagt, heißt Gesang des Erleuchteten und es ist eben direkt von einem erleuchteten Menschen verfasst worden, der also nachdem er seine Realisation offenbar vollständig ja, realisiert hat, sozusagen, dann das in Schriftform verfasst hat. Und das ist ein Werk des der Nicht-Dualität, also es ist ein Advaita-Epos, was die Wahrheit so gut beschreibt, wie ich es eigentlich nicht für möglich gehalten hatte, dass es mit Worten überhaupt möglich ist. Ich finde es klarer und besser als die Ashtavakra Gita. Vielleicht kennen das ein paar mehr Leute als die Avatruta Gita. Ich finde es auch besser als das Hauptwerk des Hinduismus, die Bhagavad Gita. Aber der Vergleich ist ein bisschen bisschen unfair, weil die Bhagavad Gita so ein Riesenepos ist, was sehr, sehr allein schon umfangsmäßig, also weiß ich nicht, ich schätze mal 10-mal so viel Text wohl beinhaltet wie die Avatruta Gita. Also sie ist relativ kurz, 8 Kapiteln. Die Vertonung auf YouTube, die ich erwähnt habe, die ist, glaube ich, nach etwas mehr als 2 Stunden dauert die insgesamt. Da werden also alle 8 Kapitel kommt eine Einleitung, wo kurz über den Autor berichtet wird, das, was so überliefert ist. Ist wohl schon ein paar Jahrhunderte her. Wird kurz über den Autor, das, was man eben weiß, gesagt. Und dann kommt eben wird das vorgetragen in diesen 8 Kapiteln. Und ja, es ist ja im Grunde so, die, ich sage ja auch gerne so, es gibt nur das als so klarste, für mich ist das so der klarste Ausdruck von dieser, von der Wahrheit, es gibt nur das. Und das die Weisheit dieses Satzes sozusagen, oder auch, man könnte auch sagen, das bist du, ja, dieser Satz, Tatvam Asi, der wird quasi in diesen 8 Kapiteln immer wieder, auch mit vielen Wiederholungen, in fast in Versform, ja, nee, es ist eine Art Versform, es reimt sich nicht, aber es ist eine Versform mit sehr vielen Wiederholungen, und das ist auch Absicht, weil das hat so ein bisschen, es kommt immer darauf an, in welchem Stadium man sich selber befindet mit seiner persönlichen Entwicklung. Es kann in gewissen Stadien, wenn man noch sehr im Verstand hängt, so wenn man da noch sehr viel mit diesen Programmierungen zu tun hat, mit Glaubenssätzen, an die man eben auch noch glaubt und die einen vielleicht aber einengen, damit wird ja, es findet eine Art, durch die ständige Wiederholung, so eine Art Gegengehirnwäsche statt, könnte man sagen. Es ist eine Art weiter Gehirnwäsche. So, also das ist so klar und so überzeugend, wie es vorgetragen wird, dass einem da so, ja, es räumt auch viel mit vielen spirituellen Klischees auf. Ja, vielleicht so ein Beispiel, was mir da so besonders aufgefallen ist und was mir auch persönlich sehr gut gefallen hat, war zum Beispiel die Aussage, dass die Abwesenheit des Verstandes es nicht klarer macht. Also es, die Wahrheit, also die Abwesenheit des Verstandes macht die Wahrheit nicht klarer. Ja, das ist ein Satz, der ist unglaublich gut, weil ja häufig, wenn man sich mit indischen Philosophien, kann ja häufig der Eindruck entstehen, dass da herrscht ja so scheinbar eine gewisse Verstandes- oder Mindfeindlichkeit. Die Gedanken und der Verstand wird sozusagen als Haupthindernis gesehen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Und sagt die Abhatuta Gita klipp und klar, dieser Erläuterte sagt klipp und klar, die Abwesenheit des Verstandes macht die Wahrheit nicht klarer. Ja, und das ist einfach, das räumt mit diesen ganzen, auch mit diesen ganzen Ideen auf, die man vielleicht noch haben könnte, dass jetzt da noch was sein könnte, was weg müsste oder so. Ja, ich habe früher immer geglaubt, so, ja, man muss wahrscheinlich durch Meditation oder durch irgendwelche Techniken einen gewissen Zustand erreichen, wo man überhaupt nicht mehr denkt, damit man die Wahrheit erfahren kann. Und das ist nicht wahr. Die Wahrheit ist auch nie überdeckt in Wahrheit. Also es wird ja häufig so gesagt, die Wahrheit ist durch die Gedanken oder so zugedeckt oder verdeckt oder nicht sichtbar oder so. Das, wenn man im Verstand identifiziert ist, dann sieht das auch so aus von da aus. Aber in Wahrheit ist es nie verdeckt. Die Wahrheit ist niemals verdeckt durch irgendwas. Die ist auch nie, war früher auch nie anders. So. Also als ich ganz jung noch war und sehr stark im Ego war, da war das, wenn ich mich jetzt erinnere, war das, was jetzt, was ich Realisation nennen würde oder Wahrheit nennen würde, das war da genauso da. Ich war das da genauso. Nur ich war irgendwie, wie auf so eine merkwürdige Art und Weise, wie hypnotisiert irgendwie. Als ob ich ständig woanders hingucken würde. So, ja, also es ist wirklich so eine Art Hypnose, das Ego. Aber man ist die ganze Zeit diese Wahrheit. Ich bin es immer gewesen. Immer gleich, auch als ich noch völlig verzweifelt auf der Suche war nach Erleuchtung, war ich immer diese Wahrheit schon. Also das nochmal so als Beispiel. Das ist ein Satz, da gibt es jede Menge solcher Aussagen, die wirklich mit spirituellen, mit Fehlkonzepten oder so, könnte man sagen, oder mit schlechten spirituellen Konzepten sehr aufräumt.
Ist es nicht so, dass wenn die Identifikation mit dem Ich-Gedanken wegfällt, dass sich das für jeden irgendwie anders darstellt? Also vielleicht sind Sachen gleich auch, aber der es sind immer andere Aspekte, die im Vordergrund stehen oder wie es wahrgenommen wird. Und wenn man dann ein Konzept hört, wie das bei jemand anders war, oder ist es nicht so, dass das dann auch eben Erwartungen erzeugen kann, die dann auch wieder zum Hindernis werden, oder dass dann nicht erkannt wird, wie es bei einem selber sich realisiert, weil man irgendwie ein anderes Konzept im Kopf hat.
Ja, genau, das ist absolut wahr. Die Avatruta-Gita ist so geschrieben, dass sie genau mit diesem Problem an sich aufräumt. Weil die so formuliert, die Sätze sind so formuliert, dass die einfach, man könnte sagen, so eine sehr hohe, also zumindest mit Menschen, die mit dem Konzept der Nicht-Dualität vertraut sind, doch sehr, ich würde sagen, das ist so sehr passend. Also da die meisten Leute würden sich da wiederfinden, denke ich mal, in so einem Text. Und natürlich ist es so, dass sich das bei jedem Menschen anders darstellt. Also diese Egolosigkeit stellt sich bei jedem anders dar, weil ja doch der Rest, also es ist ja nicht so, dass das ganze Gehirn auf einmal abgeschaltet wäre. Ja, es ist ja so, das Zentrum fällt weg, der Ich-Gedanke fällt quasi flach. Und dadurch sind die ganzen anderen Gedanken aber noch da, also können auch auftauchen. Und es ist nur so, dass die kein Zentrum mehr haben quasi. Und deshalb so sind, das ist dann eher so wie so Wolken, die vorbeiziehen. Und man kann die eigentlich nicht mehr ernst nehmen dann. Weil ja dieser Grundgedanke, der Ich-Gedanke eben, weil der eben überhaupt keine Kraft mehr besitzt. Das Wort Ich ist zwar noch in meinem Kopf, aber es hat keinerlei Resonanz mehr mit irgendwas Speziellem, also wenn, dann höchstens mit dem Ganzen. Also ne, ich sage ja auch manchmal so, es gibt nur mich. Wenn ich jetzt in die Welt schaue, sehe ich nur mich. Also nicht mich persönlich, sondern das, was ich eben wirklich bin. So, und natürlich ist dann das, was noch an Gedanken oder an ehemaligen Konzepten, die mal geglaubt wurden, was dann noch über ist, es ist natürlich bei jedem vollkommen anders. Und dann diese Mischung aus diesen Gedankenresten oder Basanas noch, und dem verwirklichen Bewusstsein der Nicht-Dualität. Diese Mischung macht dann ja aus, wie sich jemand äußert nachher. Oder bestimmt die Wortwahl auch, oder ja, die Inhalte, über was jemand redet. Wenn jetzt zum Beispiel jemand den Weg des Bhakti-Yoga gegangen ist, zum Beispiel also ein Guru hatte, sich hingegeben hat, viel hingebende Liebe oder auch Seva, also selbstlosen Dienst gemacht hat, zum Beispiel, wenn, ja, Karma-Yoga auch genannt, wenn man also einfach hilft, ohne was dafür zu erwarten, zum Beispiel. Jemand, der also viel, viel Liebe gelebt hat, im spirituellen Sinn, also der wird vielleicht auch dieses Thema Liebe dann viel mehr betonen hinterher, als jemand, der mehr so ein Rationalist ist oder den Weg der Selbsterforschung primär gegangen ist. Der wird sich dann anders oder nüchterner äußern. Die Wortauswahl ist da auch eine andere. Das merkt man ja auch immer, je nachdem, wer so darüber spricht. Der eine sagt Gewahrsein, der nächste sagt Bewusstsein, Wahrheit, Liebe. Das ist für mich ist das alles dasselbe. Ich suche mir auch immer die Worte aus, die am meisten resonieren einfach bei mir.
Es hat ja auch nicht jeder jetzt Lehrerqualitäten, also ohne das zu beurteilen. Ne? Also der eine hat die Fähigkeit, das zu vermitteln und auch das Bedürfnis. Und das zieht auch Menschen an. Und der andere, der ist nur mit dem, was ist, zufrieden. Passt dann, ne? Das war's.
Genau, ja. Ich habe mal gehört von einem Erleuchteten, wohl aus, ich weiß nicht, aus England, glaube ich, oder so einer, der soll auf irgendeiner Insel leben, habe ich mal gehört. Und der ist völlig allein da. Da kommt auch niemand hin und so. Dem ist das aber auch völlig Schnurzpiepe. So, weil der weiß ganz genau, eben aufgrund seiner Verwirklichung, dass nichts zu tun ist letztlich. Und dass alles sowieso passiert, also was passieren soll. Ja, also wenn da jemand hinkommt, dann kommt. Wenn der Kontakt haben soll, dann kommt da schon jemand hin dann. Ne? So, also. Und der nächste ist dann, wird irgendwie, ja, und das ist ja auch dann vom Typ abhängig, wie charismatisch ist jemand oder so, ja, und wie kann man das vermitteln? So, ja, da gibt es ja sehr große Unterschiede, so, klar. Genau. Man kann von der Besucherzahl nicht immer auf den Grad der Realisation schließen. Also das kann auch ganz andere Gründe haben, so. Also ich habe einfach dieses Bedürfnis, das zu teilen, aber ohne was dafür zu erwarten. Also ich früher hatte ich noch Erwartungen, so da wollte ich hatte auch mal Zeiten so, da wollte ich wirklich so, das war mehr so unbewusst, aber das ja, da war es so ein Art Traum irgendwie so mal richtig bekannt zu werden, und dass ganz viele Leute kommen, so das war immer so ein Traum von mir so, und das ja, ich hätte nichts dagegen heutzutage, aber es ist auch anstrengend, so ein Leben. Also ich weiß manchmal nicht, manchmal bin ich ganz froh, dass es bei mir so relativ ruhig zugeht. So, und hat auch seine Vorteile, sagen wir es mal so. Und es ist wirklich heute nicht mehr so, dass ich da irgendwie denke, so, oh, wie schade, ich könnte doch viel mehr Menschen helfen oder so. So ist es überhaupt nicht mehr. Also es ist eher so die Erfahrung, dass die Kontakte, die eben sein sollen, die kommen schon. Die kommen automatisch zustande.
Ja, man muss irgendwie aufpassen, was man sich wünscht. Es könnte in Erfüllung gehen.
Ja. Ja, wer weiß, vielleicht in 10 Jahren oder so sieht das schon anders aus bei mir dann oder so, wer weiß. Aber wenn nicht, ist auch egal. Also ich bin da nicht mehr drauf aus. Ich wollte nur sagen, früher war da noch so Ego, so eine Form von spirituellem Ego, was irgendwie berühmt sein wollte, und das ist überhaupt nicht mehr der Fall. So. Der einzige Wunsch, den ich eigentlich im Herzen mehr habe, so ist nicht nur im Kopf, sondern mehr im Herzen, ist einfach, dass möglichst wenig fühlende oder am liebsten gar keine fühlenden Wesen mehr leiden mögen sollen. So, das ist so einfach so ein Wunsch nach Leidverminderung oder ja. Wobei letztlich auch, wenn man Leid richtig versteht, im spirituellen Sinne, ist Leid sogar eine Gnade. Ja, das hört sich vielleicht brutal an, aber Leid ist das beste Mittel, um zur Selbsterkenntnis zu kommen. Das ist wirklich brutal, aber ich bin ganz sicher, dass das der direkteste und schnellste Weg ist über Leid. Ist über Leid. Also die Freiheit, die absolute Freiheit, ja, da geht man durch eine Leidensphase eventuell. Und ich auf jeden Fall, also kann ich sagen, in diesem Leben, was in anderen Leben war, weiß ich nicht. In diesem Leben war sehr viel Leid durch besonders hauptsächlich Depressionen bei mir. Und ich so im Nachhinein spirituell, persönlich gesehen, würde ich sagen, oh, das hätten wir auch anders haben können. Ich hätte auch nichts gegen eine gute Ausbildung, also ein Studium gehabt, wenn ich das hätte machen können. Konnte ich krankheitsbedingt nicht durchziehen. Hätte ich nichts gegen gehabt. Aber so spirituell gesehen bin ich so glücklich darüber, dass es so gewesen ist. Da würde ich auch nicht sagen, ich bin da nicht mit einer Minute Depression im Unfrieden, nicht mit einer Minute. Also war alles okay, und wenn es halt nochmal passieren würde, wäre es auch okay. Dann hätte es seine Gründe. Ja. Ja, deswegen gibt es eigentlich gar kein Leid in Wahrheit, weil wir sehen halt nur das Negative vom Leid. Das Faktische, dass es eben Leben zerstört und Lebensqualität zerstört und auch sich scheinbar fortpflanzt, nicht? Also Karma, Leid, wenn ich jetzt jemand leiden lasse, dann lässt der jemand anders vielleicht leiden oder mich vielleicht dann wieder leiden und so, ja. Und das ist so, man könnte, wenn man die Welt so sieht, den Eindruck bekommen, dass sich das Leid auch fortpflanzt, irgendwie so vervielfältigt so. Und eigentlich ist das aber, habe ich das immer als Qualität der Liebe gesehen. Liebe ist das Einzige, was immer mehr wird, wenn man sie gibt. Und ja, also Leid wird zumindest nicht mehr, wenn man es erlebt. Also ja, so gesehen gibt es eigentlich überhaupt gar kein Leid.
Jens, du hattest vorhin spirituelles Ego angesprochen, und es gab auch eine passende Frage im Chat von Tino. Kannst du bitte was über die recht neue Entwicklung des spirituellen Ego sagen? Und als Erklärung, da wird von einer Unterteilung in körperliches und geistiges Ego gesprochen, um den Glauben an das Ego weiter zu verstärken.
Da wird von einer Trennung von körperlichem und geistigem Ego gesprochen?
Also es geht um das spirituelle Ego, ja, und Tino schreibt hier, es ist wohl damit gemeint, eine Trennung von körperlichem und geistigem Ego, um den Glauben an das Ego weiter zu verstärken.
Okay, ja, danke für die Beobachtung und die Frage. Also erstmal würde ich sagen, das spirituelle Ego ist nicht neu. Also es ist vielleicht so als Massenphänomen jetzt neu, weil wir haben ja jetzt seit ein paar Jahrzehnten so eine spirituelle Öffnung in vielen Ländern der Welt. Da also immer mehr Menschen sind auf der Sinnsuche, sind auf der Suche nach Glück, nach Selbsterkenntnis, nach Zufriedenheit, nach Erfüllung. Also es ist ja sehr breit gefächert so. Und je mehr Menschen natürlich auf der Suche nach sowas sind, desto häufiger kommt es natürlich auch zu Fällen von spirituellem Ego. So, erstmal möchte ich da mal ein bisschen definieren. Also ein spirituelles Ego begreife ich eben so, dass es, das ist auch ein Phänomen, was ich selber auch mehrfach erlebt habe, leider auf meinem Weg. Das bedeutet, dass man sich selber im Grunde überschätzt, spirituell gesehen. Man hat noch einen blinden Fleck, einen blinden Bereich, den man dann gerne nach außen projiziert. Also bei mir hat sich das zum Beispiel im Jahr 2000 festgestellt. Da war ich also felsenfest der Meinung, bin erleuchtet, das war es jetzt. Ich habe da also eine Bewusstseinsveränderung erlebt, die dauerhaft war. Ich habe einen veränderten Zustand erlebt über mehrere Wochen und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, so nach 2-3 Monaten bin ich auf die Idee gekommen, das muss die Erleuchtung sein, weil das ist ja so toll. Und da war ich also so erfüllt von so Einheitsgefühlen auch und so und sehr, also es war unglaublich, ja. Und da war ich der Meinung, das ist die Erleuchtung. Und dann habe ich irgendwann später dann habe ich dann angefangen, so in allen möglichen Menschen so vermeintliche Fake-Erleuchtete zu sehen. Also alle Menschen, mit denen ich da zu tun bekam, und ich bin dann auch in die spirituelle Szene damals so gegangen im Jahr 2000, habe dann auch viele Menschen kennengelernt, die auch so oder ähnlich drauf waren, auch andere spirituelle Lehrer kennengelernt. Und ich habe dann doch bei vielen so das spirituelle Ego gesehen, was ich selber war. Das ist der Mechanismus der Projektion. Ja, das passiert ganz schnell sowas. Und ich bin dem also mehrfach zum Opfer gefallen. Dann ein paar Jahre später ist es dann nochmal passiert so. Und zuletzt ist es wirklich noch dann auch nach 2014 nochmal passiert. Für ein paar Jahre so. Das ist halt immer dann, wenn man vom Mind her irgendwas meint zu beurteilen, da was zu beurteilen zu können. So. Ja, der Mind, der weiß eigentlich gar nichts von Erleuchtung. Das wird er auch nie. So. Das Einzige, was man da beim Mind erreichen kann, ist sozusagen, dass man den gezielt benutzt für Arbeit oder fürs Leben, fürs normale Überleben so. Und ansonsten nicht bei spirituellen Fragen oder bei diesem, im Bereich der Selbsterkenntnis ist der Verstand quasi weitgehend untauglich. Die einzige Ausnahme ist eben diese Selbsterforschung durch das Thema Wer bin ich? So, das ist so im Grunde das Einzige, wo man den Verstand so einsetzen kann, dass das Ego nicht gestärkt wird. Deswegen hatte Ramana Maharshi ja auch so das sehr verbreitet, diesen Weg der Selbsterforschung, weil er auch das wohl realisiert hat für sich, dass eben das nicht irgendwie ein Ego verstärkt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Tantra mache, dann kann ich sehr leicht da ganz tolle Dinge erleben, vielleicht auch mit einem Partner zusammen, und da kann man ganz tolle auch Erleuchtungserfahrungen machen und so weiter. Und ich kann dann sehr schnell quasi bei diesem Tantra hängen bleiben und dann so ein Tantra-Ego werden sozusagen. Ja, also ich erlebe mich dann als Tantra-Meister irgendwann, wenn ich das dann lange gemacht habe. Und also das Tantra ist halt in sich eine super Sache, nur es kann eben auch sehr leicht zu so etwas wie einem spirituellen Ego führen. Und das, was du jetzt erwähnt hattest, diese das so aufgeteilt wird zwischen körperlichen und geistigen Ego, ja, mag sein, dass da noch Konzepte draus gemacht werden oder so, aber das ist ja nicht hilfreich. Also das Einzige ist, was man machen kann, wenn man da scheinbar in so einer Sackgasse sitzt, ist wachsam bleiben und immer gucken, wie schätze ich mich ein und wie erlebe ich die Welt. Als ich glaubte, erläutert zu sein damals im Jahr 2000, da war es wirklich so, dass ich allein erleuchtet war und sonst niemand so ungefähr. Und die Welt schon gar nicht. Ja, also ich habe das wirklich so erlebt und dann war ich ja auch auf dieser Mission. Jetzt muss ich Meister, Lehrer werden hier, damit ich möglichst viele Menschen auch erleuchten kann. Weil die müssen ja alle erleuchtet werden. So, und die, meine heutige Sicht ist so, dass ich nur noch Wahrheit sehe überall. Also ich sehe einfach nur noch Gott überall oder die Wahrheit oder das oder wie auch immer oder Gewahrsein, Bewusstsein. Könnt ihr nehmen, welches Wort euch da am liebsten gefällt, ja? Also es ist immer, ich sehe es überall gleich. Und deswegen sehe ich auch vor allen Dingen, und das verhindert ein spirituelles Ego, ich sehe, dass der Staub zu meinen Füßen genauso göttlich ist wie ich. Wie dieser Körper hier, wie dieser Mensch. Ja, da ist überhaupt kein Unterschied. Also ich bin kein Stück besser. Und die Tatsache, dass ich vielleicht darüber irgendwas meine zu wissen, hier oben im Mind, bedeutet nicht, dass ich deshalb wahrer bin oder göttlicher bin oder so. Da gibt es keine Skala. Ja, das ist entweder man weiß es oder man weiß es nicht. So. Und das, aber ob man es weiß oder nicht, spielt auch keine Rolle Das ist so, da würde ich immer ansetzen, wie erlebe ich die Welt im Unterschied, wie ich mich erlebe? Und ist das deckungsgleich? Weil eins weiß ich, wenn es sowas wie Nicht-Dualität gibt, und für mich gibt's die, dass es eben nur das gibt, nur das eine, nur das, dann ist die eben auch wirklich allumfassend. Da ist nichts ausgenommen. Ja, da muss auch nichts erleuchtet werden und so. Das ist alles vollkommen klar. Und da ist kein Unterschied in der Wahrnehmung eben einfach da. Nach innen genauso wie nach außen. So. Und wenn da eben so eine krasse Diskrepanz ist, so, dann ist was faul. So, darüber habe ich das dann irgendwann geknackt am Ende. Irgendwann wird einem das dann klar, dass da was falsch ist. Und was so in verschiedenen Bereichen, also was zum Thema so körperliches und anderes Ego und so weiter, also ich habe schon es ähnlich erlebt auch, dass ich habe da immer dieses Gayatri-Mantra auch sehr propagiert gerne. Da wird ja am Anfang, werden die drei Welten besungen. Also Gur, Buvar, Svar, grobstofflich, feinstoffliche, kausale Welt. Und man kann quasi in jeder dieser Welt auch, hat man auch ein Ego sozusagen, oder das Ego deckt das ab. Also das Ego ist im Grobstofflichen identifiziert mit dem Körper, das Ego ist im Feinstofflichen identifiziert mit dem Verstand und das Ego ist eben kausal identifiziert mit dem absoluten Zeugen sozusagen. So könnte man sagen, genau. Ja, diese drei, da gibt's schon so, man könnte sagen, so drei Ego-Bereiche. Und als ich da diesen ersten Schritt gemacht habe, dass sich mein Ego quasi ins Feinstoffliche ausgedehnt hat, das ist so eine Bewusstseinserweiterung gewesen. Ich habe ja damals noch gar keine Drogen genommen und so. Ich habe das dann damals mal jemand erzählt und da hat der gleich gesagt, das ist ja wie, als wenn ich ordentlich einen gekifft hätte. So, ja. Und ich habe mich dauernd nüchtern so gefühlt, wie Leute, die was rauchen. Ne? Ja, und habe da so solche Phänomene erlebt. Und dabei hatte ich das Ego damals einfach nur in das Feinstoffliche ausgedehnt. Und da kann man dann wirklich schon glauben, das ist alles so. Ja, und ist es aber nicht. Und weil der Zeugenbereich war noch gar nicht dabei und schon gar nicht war das totale Loslassen von all diesen Sachen, weil am Ende bist du einfach das und das ist das Absolute und das ist einfach alles. So, du bist einfach alles so am Ende.
Hier passt noch mal eine Frage aus dem Chat, wieder von Tino. Er schreibt: Andere Leben? Fragezeichen. Ich dachte, die Non-Dualisten lehnen grundsätzlich auch die Idee der Reinkarnation ab.
Ja, guter Einwand, ja. Weiß ich nicht, was die Non-Dualisten machen. Ich bin ja kein Ideologe. Ja, ich habe das Konzept der Nicht-Dualität für meinen Weg angewendet und es hat mir sehr geholfen. So. Ich würde aber nicht sagen, dass ich da irgendwie. Mag sein, dass es im Westen häufig so dargestellt wird hier. Aber ich möchte mal sagen, also Advaita Vedanta kommt aus dem Hinduismus. Und die Advaita-Leute in Indien, die Inder, da ist überhaupt kein Widerspruch zur Reinkarnation und Karma. Das sind eben nur Konzepte. So. Und das ist auch nicht weiter wichtig, weil das Entscheidende ist, dass man nur im Jetzt lebt. Und Wahrheit kann man nur jetzt erkennen und nicht was im vergangenen Leben war und so. Das ist da nicht so wichtig, ob das so war oder nicht. Es wird nachher dann, für mich wird vieles klarer und erklärbar. Ich kann also viel besser verstehen, warum die Dinge so sind vor dem Hintergrund der Reinkarnation. Aber das ist meine persönliche Sache. Das hat mit absoluter Wahrheit eigentlich auch nichts zu tun, denn das ist einfach nur ein Konzept. Ja, und ob das am Ende so ist oder wie auch immer Seelenwanderung sein könnte oder ob das überhaupt Seelenwanderung ist, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass Gott immer wieder geboren wird, das eine wird immer wieder geboren, ganz egal, das ist ja sowieso so, ja, und ob dann jetzt zwischen Inkarnationen so ein kausales Band dann immer besteht, was dann aufrechterhalten bleibt, das ist ja eigentlich völlig irrelevant letztendlich. Hallo Svante. Ja, gut.
Also hier gibt es noch einen Kommentar. Heide Jansson schreibt, leiden, leiden, lassen. Man hat doch keine Wahl, oder? Auch Techniken mit Affirmation sind dann demnach sinnlos.
Ja, naja, was heißt, man hat keine Wahl? Man hat zumindest meistens das Gefühl, der Handelnde zu sein, würde ich sagen. Die meisten Menschen haben das Gefühl, der Handelnde zu sein. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja völlig in Ordnung. Und was ich vorhin übers Leid gesagt habe, das heißt ja nicht, dass man das suchen soll in dem Sinn. Ja. Es ist mehr so, dass wenn es passiert, hat das eben spirituell gesehen eine ganz positive Qualität. Denn es führt letztlich in die Freiheit. Und zwar auf so einem ganz direkten Weg. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja. Ich habe es massiv erlebt und ja. Was war nochmal? Kannst du die Frage nochmal vorlesen eben? Die letzte?
Leiden, leiden lassen, man hat doch keine Wahl, oder? Auch Techniken mit Affirmation sind dann demnach sinnlos.
Ja, eigentlich ist nichts letztlich sinnlos, was passiert. Denn wenn es passiert, hat es ja seinen Sinn, sonst würde es nicht passieren. Affirmation würde ich jetzt auch, habe ich auch nie was mit anfangen können. Aber was mir gut getan hat, war schon so, sag ich mal, das Konzept der Nicht-Dualität hat mir sehr gut getan, weil das Konzept der Nicht-Dualität, wenn man das wirklich verinnerlicht, auch wenn man es nur im Verstand verinnerlicht, dazu führt, dass viele Glaubenssätze und viele Konzepte, die, sag ich mal, ungünstig oder ablenkend sind, im Sinne der Selbsterkenntnis, dass man die über Bord wirft. Also das ist wirklich so, Advaita Vedanta kann man wirklich wie eine Art positive Gehirnwäsche betreiben. Und da würde ich nicht mit Affirmationen unbedingt arbeiten, aber schon mit Wiederholungen. Also weil der Verstand reagiert auf Wiederholungen. Wenn ich also einen Satz 10-mal wiederhole nacheinander, dann glaube ich den irgendwann so rein gedanklich jetzt. Ja, nicht Es hat keine absolute Wahrheit, aber es ist so, für den Mind ist es eine Realität dann. So, und ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren war das, da habe ich sehr viel mit dem Konzept von Karma und Wiedergeburt gehadert, auch wo ich habe ja damals schon dran geglaubt und so, fand das aber ganz fürchterlich. Und dann habe ich eben 98 Advaita Vedanta kennengelernt und das hat von einem Tag auf den anderen dazu geführt, dass ich diese ganzen Sachen, ich habe alle anderen Konzepte fallen lassen. Ich habe nur noch Advaita Vedanta als Konzept akzeptiert und alles andere habe ich fallen lassen. Und am Ende ist dann auch, irgendwann lässt man dann auch das Advaita los, so ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Methode, um seinen Kopf mal klar zu kriegen und sich auch klar zu machen, ja, dass das eben nur Gedanken sind, die einen da plagen, die meisten Sachen. Ja, weitere Fragen noch?
Ja, es gibt hier noch den Einwurf von Tino. Du scheinst auch an den freien Willen zu glauben. Ganz schön viele Konzepte für jemanden, der sagt, dass er keiner Ideologie folgen würde.
Ja, das, ich glaube nicht an den freien Willen. Ich habe ihn, oder ja, ich habe ihn erlebt. Wobei das Erlebnis auf einer Illusion beruht. Ja. Aber als Illusion habe ich ihn erlebt. Früher habe ich es geglaubt. Heute weiß ich, wenn ich sowas wie so freien Willen erlebe in mir, dann ist es nichts weiter als leere Gedanken letztlich. So. Also ich erlebe mich nicht so, dass ich irgendwie an so solche Sachen glaube. Ich das, was ich, wovon ich spreche, das sind Dinge, die ich für mich realisiert habe, die für mich absolut wahr sind. So aus ständiger eigener Erfahrung. Also das ist so, ich kann da direkt jetzt aus dem Moment plaudern, quasi, wenn ich das beschreibe. Mache ich auch meistens. Also das ist nicht Ideologie. So, aber es kann manchmal sich so anhören natürlich. Wenn ich jetzt spreche, dann ist das ja auch für jemand, der das hört, ist es ja ein Konzept wiederum. Ja, jedes Wort ist ein Konzept, jeder Satz. Also mal, geht nun mal, die direkte Begegnung, wo man sich so gegenüber sitzt, ist ja, so weit reicht es leider hier nicht. Wir haben Bild und Ton, wenn man will, aber so dieses nochmal im selben Raum zu sein, ist nochmal, dann nochmal eine andere Qualität, natürlich.
Also es sind nicht direkt Fragen, sondern eher Kommentare. Regina schreibt, Konzepte und Ideologie sind nicht dasselbe. Eine Ideologie ist statisch. Konzepte können sich ergänzen, gegenüberstehen, befruchten, entwickeln und so weiter. Ich bin bei Jens, Konzepte sind auch Prüfsteine.
Ja, das ist so, das ist mir dann schon wieder zu konzeptuell, so da Unterscheidungen zu machen irgendwie. Aber mag ja sein, dass es kann man so sehen, wenn man mag, ja. Ich finde, Ideologie ist für mich nochmal, so wie ich es empfinde, ist so, ja, doch ein sehr doll geglaubtes Konzept. Also, wobei da auch so immer dann, bei Ideologie ist immer dieser Absolutheitsanspruch sehr stark da. Also, für das Konzept, ja, also, das, also für mich ist Ideologie nochmal, ist ein verschärftes Konzept sozusagen, das, so empfinde ich das. Ein Konzept ist so, Advaita Vedanta ist auch ein Konzept. Wenn ich jetzt sage, nur Advaita Vedanta ist das einzige Konzept, was es halbwegs beschreibt oder so, und alles andere ist Unsinn oder so, dann ist es Ideologie. Dann bin ich Advaita-Ideologe, wenn ich sage, es ist das einzig wahre, so. Sage ich aber nicht, absolut nicht, also ganz und gar nicht. Für mich ist es sehr hilfreich gewesen so. Aber ich weiß auch, dass es genug andere Wege gibt. Und ich sage auch immer, jeder soll sich das passen, was das suchen, was oder das praktizieren, was am besten zu ihm passt. Oder ihr.
Machst du denn überhaupt Treffen irgendwie, so Satsang, oder bist du jetzt nur online gelegentlich für Leute ansprechbar?
Also ich bin grundsätzlich immer erreichbar. Am besten ist per E-Mail einen Termin abmachen, da kann man mal telefonieren, ganz unverbindlich. So. Und ich treffe mich auch mit Menschen ab und zu. Und feste Satsang-Termine habe ich jetzt momentan außerdem einmal im Monat hier jetzt nicht weiter, nee. Und habe auch jetzt nicht so den Andrang hier, dass hier dauernd Leute wären oder so. Ab und zu ist mal was, aber da ist nicht so. Momentan ist da nichts Regelmäßiges so. Aber ich bin immer, schreib mir eine Mail, machen wir Termine ab. Das ist am einfachsten. Ich habe ja mal gesagt, ihr könnt natürlich auch anrufen, nur dann, ich habe es erlebt halt, dass ich, weil ich die Anrufe verpasst habe dann und es sind ja dann fremde Nummern, die rufe ich normalerweise nicht zurück. So, dann müsst ihr das öfter versuchen. Aber das Einfachste ist einfach per Mail einen Termin abmachen. Und dann kann man ganz unverbindlich telefonieren. Ohne, dass ich da irgendwelche Erwartungen finanzieller Art hätte oder so, überhaupt nicht. Ein paar Jahre lief das ganz gut in Bremen so, von 2015 bis, ja, der letzte war, glaube ich, Anfang 2020 war, glaube ich, der letzte Satzung in Bremen, kurz bevor Corona kam. Ja, und dann seitdem sind jetzt auch die, der Laden, wo das immer war, die Leuchtturmfabrik, die ist jetzt überwiegend Repair-Café geworden. Und wäre zwar doch möglich da, aber da ist jetzt auch bald nicht so viel Nachfrage. Corona hat da doch auch sehr viel kaputt gemacht irgendwie. Obwohl ich muss sagen, ich hatte mich aus Bremen im Januar schon zurückgezogen, da wusste ich noch gar nichts von Corona. So, da hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich würde das lieber gerne nach Lüneburg verlagern, dass die Leute, die Bedarf haben, können ja einfach auch zu mir kommen hierher. Ja.
Janette Nicole fragt, hallo Jens, kannst du was empfehlen, was den Verstand zum Schweigen bringt? Also etwas, wo der Verstand einfach still ist.
Ja, danke für die Frage. Vielleicht nicht sofort wirksam, aber wenn man sich die Frage stellt, wer bin ich, dann mag es sein, dass am Anfang noch viele Verstandes- oder Fragen, also verbale Antworten kommen im Verstand, aber wenn man das öfter mal macht, sich die Aufmerksamkeit auf das eigene Ich lenkt, dann kann, also ich habe das immer als sehr still erlebt dann. So. Also einfach beim Ich oder im Ich-Gefühl verweilen mit der Aufmerksamkeit. Ja, ich schau mein eigenes Ich an sozusagen. Ich nehme mich selbst wahr, so ganz konzentriert einfach. Oder entspannt, sagen wir mal lieber ganz entspannt, nicht konzentriert. So. Das klingt so verbissen. Ja, ganz entspannt bin ich einfach bei diesem Ich, bei mir selbst. So, ich ruhe in mir selbst, ich fühle, ich bin, ich existiere. Wer bin ich? So. Und wenn da die verbalen Antworten so ein bisschen sich ausgetobt haben, abgeklungen sind, so nach einiger Zeit, dann bleibt es einfach nur still. So, und eine andere Möglichkeit wäre aus dem Zen-Buddhismus zum Beispiel im Koan, also ein paradoxes Problem sich auszusuchen. Da gibt es auch Bücher, Koan-Bücher und solche Sachen. Ganz berühmt ist zum Beispiel, wie ist der Ton einer klatschenden Hand? Ja, also eine Hand, die klatscht. Wie ist der Ton? Ja, man hört nicht viel, glaube ich, außer wenn man es ganz doll macht, dann gibt es vielleicht Luftgeräusche oder so. Aber das ist damit natürlich nicht gemeint, dass man so fädelt, dass da so Geräusch entsteht. Also, dann gibt es das Koan Mu zum Beispiel, ist auch sehr interessant. Da wurde ein Zen-Meister gefragt, von einem Suchenden wohl, glaube ich, von einem Schüler. Der hat ihn gefragt, ob ein Hund, ob der Buddha-Natur hat. Und darauf sagte der Meister einfach nur Mu. Und das Mu heißt wohl im Japanischen so viel wie Nein oder Nicht. Das ist eine etwas unbestimmte Verneinung, so habe ich das verstanden. Und dieses Mu ist quasi das Koan. Was bedeutet es? Warum sagt er jetzt Nein oder Nicht? Hat er nicht gesagt, dass es nur die Buddha-Natur gibt? Dass es nur Buddha gibt letztlich? Hat er das nicht schon gesagt, der Meister? Und warum sagt er dann auf die Frage, hat ein Hund Buddha-Natur, sagt er auf einmal eine Verneinung? So, das ist also dieses Koan, dass man dieses Mu dann ergründet, was es bedeutet. So, damit kann man seinen Verstand dann auch sehr intensiv beschäftigen und das kann dann am Ende dazu führen, dass dann der Verstand quasi in der Stille quasi zusammenbricht, wenn man so will. Oder aufgibt einfach. So. Das wäre auch so eine Sache, ja. Dann gibt es klassische Meditationsmöglichkeiten, dass man einfach zum Beispiel seinen Atem sich hinsetzt mit einem geraden Rücken und seinen Atem beobachtet, ja, dass man einfach die Atemzüge zählt, zum Beispiel, oder ganz bewusst einfach ein- und ausatmet. Man kann das dann auch mit einem Mantra verbinden, da gibt es zum Beispiel Soham. Das sagt man das so beim Einatmen und Ham beim Ausatmen. Soham, was bedeutet das nochmal? Das heißt, glaube ich, auch sowas wie ich bin Gott oder irgendwie sowas. Nee, ja, ich weiß es gar nicht mehr, wie es Soham. Oder ich bin er heißt das, glaube ich. Ich bin er, also doch, ich bin Gott heißt das ja. Soham. So, genau. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, den Verstand ruhiger zu kriegen. So, aber ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst. Am Anfang habe ich ja über die Avadhuta Gita gesprochen. Und jetzt habe ich mal wieder den Faden verloren.
Es ging um etwas, was den Verstand zum Schweigen
bringt. Ja, genau. Genau. Ja, genau. Da hatte ich diesen Satz erwähnt aus der Avadhuta Gita, dass die Abwesenheit, der spricht sogar von der Abwesenheit des Verstandes, macht die Wahrheit nicht klarer. Ja, also da wird ganz klar gesagt, dass ein stiller Verstand nicht erleuchteter ist als ein lauter Verstand, zum Beispiel. Also ob der Verstand anwesend ist oder nicht, hat auf den Wahrheitsgehalt meiner Existenz überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, ich bin nicht erleuchteter, wenn der Verstand schweigt vollkommen, bin ich nicht erleuchteter, als wenn er arbeitet und laut ist. Also nur mal so, um das mal ein bisschen zu relativieren. Also der Verstand ist nicht der Feind. Auch wenn häufig so der Eindruck entsteht. Ja, aber der Verstand ist nicht der Feind. Der Körper ist auch nicht der Feind. Wenn es sowas gibt wie ja, etwas, was das Genießen der Wahrheit verhindert, dann ist es eben die Identifikation mit einer Form. Und die Identifikation findet im Verstand statt. So, genau. Und trotzdem wird in der Avadhuta Gita klipp und klar gesagt, und das deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung, dass wenn jetzt meine Gedanken rattern, dann bin ich genauso klar, absolut gesehen, wie als wenn vollkommen keine gibt, als wenn überhaupt Gedankenstille wäre. Es ist überhaupt kein Unterschied. Das, also ich bin da nicht, wenn ich denke, bin ich nicht weniger wahr, als wenn ich nicht denke. So, ja.
Soll ich noch was vorlesen?
Gerne, jederzeit, ja.
Heide Jansson schreibt, von der Neigung oder Affinität zur Schwermut, also das Leben als so schwer zu empfinden. Und wie geht man damit um, mit den entsprechenden Energien? Einfach annehmen, fühlen? Fragezeichen.
Ja, danke für die Frage. Ja, mit Schwermut, also Depression, habe ich ja auch viel zu tun gehabt in meinem Leben, habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, wie geht man damit um? Ich hatte ja vorhin zum Thema Leid schon gesagt, dass Leid eigentlich der direkteste Weg zur Selbsterkenntnis ist, zur wirklichen Befreiung, zur Leidfreiheit. So verrückt, wie sich das anhört. Ja, Leid führt zur Leidfreiheit. In dem Sinne ist es sicher hilfreich, wenn man das akzeptieren kann. Und deswegen sage ich ja auch sowas. Mir hat zum Beispiel mal, ich weiß, ich habe irgendwie mal so einen Satz aufgeschnappt früher, als ich so ganz doll unter Depressionen gelitten habe, so als ich noch sehr jung war. Was war denn das nochmal? Das war so, ja, der Spruch trifft nicht zu, aber damals habe ich den als sehr tröstlich empfunden. Die Gott am meisten liebt, die leiden am meisten oder so, irgendwie sowas in der Art oder sowas. Also die Gott am nächsten sind, das sind die leiden. So irgendwie sowas. Und ja, das hat damals unheimlich geholfen, meine Depression zu akzeptieren. Und letztlich auch da was Gutes draus zu machen, indem ich dann auch, das war so meine Gesundheit oder mein Verstand oder was auch immer da krank wird bei einer Depression, hat mir sozusagen den Federhandschuh hingeworfen und hat gesagt, so ja, friss oder stirb, und sterben wollte ich nicht. Also wollte ich die Wahrheit finden. Wollte ich die Möglichkeit ergründen, dass ob es vielleicht sowas wie Leidfreiheit gibt. Halt etwas, eine Transzendenz gibt, die mich aus dem Leid führen kann. Oder irgendwie, ja, gibt es nichts, was nicht betroffen ist. So fing ich an, da mich zu erforschen. Gibt es nicht etwas, was nicht betroffen ist von diesem schlimmen Schmerz? Und am Anfang der Depression, bei den ersten Depressionen war es immer noch so die Erfahrung, dass da etwas ist, irgendwie, was nicht berührt ist. Was aber irgendwie mehr so wie so eine Hintergrundstrahlung war, was ich nicht als mich identifiziert habe. Aber ich hatte das Gefühl, also das war dann nach mehreren Wochen oder Monaten in der Depression, war das dann so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, als ob etwas mich da durchträgt durch diese Krise. Und dieses, was mich da durchträgt, ist selber nicht betroffen, von überhaupt nicht davon betroffen. Und ja, das habe ich damals noch so als irgendwann dann als höheres Selbst identifiziert oder höheres Selbst bezeichnet dann für mich. Und danach habe ich dann gesucht, wie kann ich das verwirklichen, was da trägt. Und das wirkte am Anfang eben als etwas noch relativ Hintergründiges und Fremdes. Und im Laufe dieses Prozesses, des Erwachensprozesses, ist es immer mehr, bin ich immer mehr dazu geworden, zu dieser Hintergrundstrahlung, die immer da ist und immer die immer frei ist von allem, egal was passiert. So, und das sind man dann Selbstverwirklichungen. So. Und meine Depressionen haben mich da viel gelehrt auch. Dieses massive Leid hat mich viel gelehrt auch über die Arbeitsweise der Psyche auch. Und es hat eben, wie gesagt, diese Selbsterforschung in Gang gebracht überhaupt erst, dass ich diesen Weg überhaupt gegangen bin, dass ich eben nicht den normalen weltlichen Weg gegangen bin, dass ich also ganz normal funktioniere in dieser Gesellschaft mit einem festen Arbeit, mit einer, weiß nicht, Hochschulausbildung hatte ich vor. Das konnte ich alles nicht machen und so. Und ja, ist so weltlich gesehen tragisch, so wenn man es ist, Schwermut oder Depressionen bremsen einen sehr aus im Sinne von Leistungsfähigkeit. Ja, das ist leider so. Aber andererseits beflügeln sie auch, Leid beflügelt dann auch wieder den Weg der spirituellen Selbsterkenntnis zu gehen. Also ich möchte dich da ein bisschen ermuntern, irgendwie vielleicht, mir war es kaum am Anfang, ja, die ersten Jahrzehnte mit der Krankheit so waren eigentlich so, dass ich nicht während der Depression nicht das Positive sehen konnte, überhaupt nicht. Das ging erst nach dem Jahr 2000, konnte ich immer wieder. Da war das dann schon so präsent, das Unberührte in mir, so stark schon, dass ich das auch, dass es mich also ganz bewusst dadurch getragen hat auch. Aber davor war es wirklich so, das konnte ich immer erst hinterher sehen, was es Positives gebracht hat. Also nicht verzagen, wenn du das mal nicht siehst, sehen kannst. Das ist normal, wenn man in einer Depression ist oder wenn man ja unter depressiven Stimmungen leidet. Ich würde empfehlen, dann, wenn es einem besser geht, wieder dann mal zurückzuschauen und zu gucken, was hat es gebracht oder was kann es mir jetzt bringen, dass man das positiv auch nutzt.
Hier wird gefragt, inwiefern ist es gefährlich, sich selbst was vorzumachen?
Ja, absolut gesehen ist das natürlich überhaupt nicht gefährlich. Also, weil ob man jetzt eine neue Ego-Illusion da aufbaut oder nicht, spielt ja für die Wahrheit keine Rolle. Also ob das so ist oder überhaupt ein Ego da ist oder nicht, spielt auch keine Rolle. Also absolut gesehen kann da überhaupt nichts passieren. Es kann natürlich schon auch zu einer Krise führen. Also es gibt da schon Gefahren, dass das Schlimmste, was ich da mal jetzt mitgekriegt habe, das war vor, ich weiß nicht, 2016, 17 oder wann das war, glaube ich, da hat sich mal eine Frau umgebracht, die auch vorher der Meinung gewesen war, sie ist jetzt erleuchtet, das war's und alles bestens. Und das hat sich für sie dann als Illusion herausgestellt. Und dann hatte sie wohl schon so, sie war wohl gewisserweise committed, wie man so sagt. Also sie hatte wohl auch gewissen Erfolg gehabt oder kannte viele Leute dann auch und hat dann diese Schmach sozusagen nicht ertragen und hat sich dann umgebracht. Und das ist natürlich, hat eine gewisse Tragik. Ja. Deswegen ist ein spiritueller Lehrer auch nicht ganz unwichtig, möchte ich mal so sagen. Also ich will jetzt keine Werbung machen irgendwie, aber diese Funktion, in der ich ja manchmal bin, als spiritueller Lehrer, ich sehe mich selber nicht so, aber man ist einfach in dieser Position ab einem gewissen Punkt der Entwicklung. Und das ist schon sinnvoll, wenn man da, ich habe auch immer Leute gehabt, die mir geholfen haben. Also ich hatte auch mal, ich kenne jemanden, schon sehr lange, seit ich 23 bin schon, seit diesem Begegnung mit Sai Baba, der hat, das ist der Mensch, der mir quasi den Sai Baba vermittelt hat damals. Und der hat mich, es war glaube ich 2012 oder wann das war, oder 13 oder so, der hat er mich mal auf den Pott gesetzt und hat gesagt, hat klipp und klar zu mir gesagt, ich glaube nicht, dass du da bist, wo du glaubst zu sein. Also und das war in Bezug auf Erleuchtung gemeint. Also ich war damals eben der Meinung, ich bin erleuchtet und hab dann auch ihn auch so gelöchert denn damit und hat dann gesagt, sag mal, du bist doch auch erleuchtet, ich spüre das doch, du bist es doch auch und so, warum siehst du das für dich selber nicht? Und er hat dann ganz bescheiden gesagt, nein, also ich weiß ganz genau, dass da noch Ego ist in mir, ich fühle das. So hat er dann beschrieben auch so ein bisschen. Und hat dann zu mir gesagt, also ich bin ganz sicher, dass du da falsch liegst. Und da lag er absolut richtig damals mit der Einschätzung. Und das hat mir sehr geholfen. Ich habe das zuerst total abgelehnt. Ich habe dann den Kontakt abgebrochen zu dem. habe wirklich die Freundschaft gekündigt, also Mann. Und habe das dann aber nach ein paar Monaten zum Glück wieder rückgängig gemacht, habe mich dann ein bisschen entschuldigt. Und als ich dann merkte, da ist was dran, er hatte da irgendwie recht gehabt, da habe ich dann auch, Gott sei Dank hat das keinen Schaden angerichtet weiter. Aber ja, also es kann immer auch zwischenmenschlich natürlich, können Schäden passieren. Also häufig ist es ja so, dass andere Menschen einen viel wahrhaftiger sehen, als man sich selber sieht. Wenn man also so viel mit dem Ego zu tun hat, dann den Schatten, den man nach außen projiziert, den sehe ich ja selber nicht. Das ist ja das. Sonst wäre es ja nicht der Schatten, ist ja unbewusst. Ja. Und dann sehe ich, aber ich kann an der Art, wie ich die Welt erlebe, kann ich halt auch, wenn ich diesen Mechanismus kenne, wenn ich das kennenlerne und ergründe in mir, die Projektion, ja, dann kann ich das auch nutzen, positiv nutzen, indem ich ganz ehrlich sage, wie erlebe ich jetzt die Welt? Ist die Welt für mich ganz unerleuchtet oder ja, laufen überall Egos rum, die sich irgendwas anmaßen oder nicht? Ja.
Die Heide Jansson, die Frage zur Schwermut geschrieben hatte, sagt ganz lieben Dank, Jens. Und Jeanette Nicole fragt, gibt es einen bestimmten Punkt im scheinbaren Körper, den man bei der Selbsterforschung betrachten soll, zum Beispiel Herzgegend, oder spielt das keine Rolle?
Ja, danke für die Frage. Es gibt schon so im Körper Resonanzstellen, würde ich sagen. Chakren zum Beispiel ist für mich ein Begriff. Ja, die sind ja diese Energiezentren, die jetzt vom Schritt an sozusagen nach oben gehen, so bis zum das oberste hier halt ist Kronenchakra. Das sind schon so Körperpunkte, die mit Energie was zu tun haben, auch mit Körperenergie und auch mit spirituellen Energien auch was zu tun haben. Und man kann durch die Stimulierung dieser Punkte gewisse Bewusstseinsqualitäten erzeugen. Ja, also ich kann zum Beispiel, indem ich die Herzgegend, mich auf meine Herzgegend konzentriere, da kann ich vielleicht mehr in diese Richtung Liebe gehen. So, ich kann dadurch, dass ich mich eben auf mein Herz oder auf meinen Bauch, kann man auch den Bauch nehmen. Ja, da wären wir zum Beispiel vielleicht bei Körperarbeit, Yoga oder so, eine Yoga-Position. Ich konzentriere mich auf diese Körperposition und erreiche dadurch eine gewisse Bewusstseinsqualität. Ja, das kann also eine sehr kann eine Rolle spielen. Natürlich ist es so, dass die Wahrheit eben weder räumlich noch zeitlich verortbar wäre, ja, bestimmbar wäre. Ja, sie ist Raum und zeitlos. Das heißt, sie ist überall und nirgends zugleich. So, ja. Und das ist aber erst so, wenn man es wirklich, also für einen selber ist es gefühlt erst so, wenn man das eben wirklich verwirklicht. Dann erlebt man das auch direkt, dass überall dasselbe ist. Alles, da ist überhaupt kein Unterschied mehr zwischen irgendwas. Also nicht in der Wertigkeit und auch sonst irgendwie nicht. So. Aber bis man das für sich klar hat, kann ich schon auch mit dem Körper arbeiten direkt und da auch vielleicht ja gewisse Dinge für mich erkennen. Ich habe zum Beispiel im Jahr 2014 plötzlich so entdeckt, dass es auf der rechten Seite, also ein bisschen gegenüber vom physischen Herzen, da habe ich so gemerkt, da war öfter so ein Druckgefühl immer wieder. So, und das ist das spirituelle Herz. Ja, das ist ein bisschen, aber man hat sozusagen zwei Herzen. Man hat ein körperliches Herz und eben gegenüber, in der Mitte ist das Herzchakra und auf der rechten Seite ist das spirituelle Herz. Also jetzt von einem selber gesehen. So. Ja, und man kann damit arbeiten auch. Ja, ich habe zum Beispiel früher öfter, wenn ich völlig verwirrt im Verstand war, dann habe ich die Hand auf den Brust gelegt, habe mich gefragt, Herz, was willst du? So, um das mal klar zu kriegen, so, dann habe ich nicht mehr auf meine Gedanken gehört, sondern einfach auf diese Körperregion, einfach da reingefühlt. Ja, und da kommen dann so, steigen dann gewisse andere Dinge auf, vielleicht Intuitionen oder vielleicht hat man eine neue Idee dann plötzlich und so. Überhaupt ist, glaube ich, so bei uns im Westen hier, da wir doch sehr verstandesbetont sind und vielleicht auch manchmal unausgewogen sind, wir sind vielleicht zu sehr im Kopf, ja, und da kann Körperarbeit total helfen. Das kann eine sehr schöne Ausgewogenheit bringen. Das muss aber auch, muss nicht Yoga sein, das muss auch nichts Spirituelles sein, das kann auch Joggen zum Beispiel sein, eine körperliche Betätigung. Ja, dass man einfach mal rauskommt aus den ganzen Gedanken immer oder einen schönen Spaziergang, langer Spaziergang an der frischen Luft. Einfach mal die Natur betrachten, beobachten, Tiere beobachten, Pflanzen beobachten, anschauen. Einfach mal aufnehmen, ja, dieses Strahlende, diese Energie der Lebewesen, ja, die haben eine Ausstrahlung. Jedes Wesen, jede Pflanze, jedes Staubkorn hat eine Ausstrahlung, ja. Also, das ist Wahnsinn, wenn man sich da so mal drauf einlässt, so. Das ist unglaublich schön. Ja, die Natur ist so unglaublich schön. Ja, und wir Menschen, die versuchen, alles kaputt zu machen jetzt. Ja.
Jens, ich lese jetzt weiter.
Ja, gerne, Svante, gerne. Ja.
Japanische Schriftzeichen schreibt, warum ist es so wichtig, so wenig wie möglich in die Vergangenheit abzudriften?
Ja, danke für die Frage. Also ich würde das, den Satz nicht verallgemeinern. So, scheint für dich jetzt wichtig zu sein. Ich würde das auch gar nicht so an der Vergangenheit festmachen oder so. Im Grunde ist es alles, was mich sozusagen vom Hier und Jetzt so, was mich da scheinbar rausbringt, ist natürlich eine starke Ablenkung. So, ja, es ist, ich kann mich da sehr leicht verlieren in Gedanken. Also es ist, wenn ich an Vergangenheit und Zukunft denke, dann ist es, sind es einfach nur Gedanken. Ja, real erlebt man, da erlebt weder Vergangenheit noch Zukunft, erlebt man jemals real. Ja, die existieren als Erlebnis, als Erfahrung einfach nicht. Das Einzige, was als Erfahrung existiert, ist das Jetzt. Das einfach Jetzt. Nicht das Jetzt, weil das gibt es so nicht. Jetzt. Zeitlosigkeit. Das ist, was existiert. Und alles, was mich da quasi rausbringt, intensiv, auf eine intensive Weise rausbringt, ist natürlich, wenn ich spirituell weiterkommen will oder erkennen will, wer ich bin, ist es natürlich dann eine Ablenkung und eine Pause dann sozusagen. Also du bist ja in Wahrheit, bist du ja sowieso immer in dieser Zeitlosigkeit. Da kann auch der Verstand irgendwas denken und abdriften und so. Ja, aber dann ist es natürlich so, dass man dann so, dass wieder alles glaubt plötzlich. Ne? Und Vergangenheit ist natürlich dann so, das ist ja passiert irgendwie, da erinnert man sich dann und das interpretiert man dann und nicht. Das ist klar. Ich habe das, kann mir das schon gut vorstellen. Ich habe das auch viel gemacht früher so, weil ich auch therapeutisch auch eigentherapeutisch auch gearbeitet habe, quasi mit mir selber einfach, um rauszukriegen, warum immer diese Depressionen gekommen sind und was das überhaupt soll. Nicht? Also da hatte ich schon auch vom Verstand her so ein Bedürfnis, da was zu verstehen davon. Warum das, wie konnte das so passieren? Nicht? Ja, und das macht man dann mal so. Ich habe das mal ein paar Jahre lang so relativ intensiv betrieben. Ich habe auch Therapie gemacht früher und habe dadurch auch viel gelernt über mich. Aber das hat dann irgendwann auch so, erschöpft sich das auch. Und dann lässt man das auch los. Dann. Ich musste mich damit eine Weile beschäftigen, um das wirklich loslassen zu können. Also es ist nicht jetzt absolut schlecht, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, so. Wenn es zu viel ist, dann Ja, einfach zurückkommen ins Jetzt. Ja, denn das ist das, was wir erleben.
Jens, wie hat das Loslassen von der Vergangenheit bei dir stattgefunden?
Ja, indem ich mich damit beschäftigt habe erstmal und für mich das rausgekriegt habe, so was für mich eben relevant war, so was ich verstehen musste. So, ich verstehe heute meine persönliche, ja, in diesem Leben jetzt, was ich so erinnern kann, das verstehe ich eigentlich kausal fast sehr gut jetzt mittlerweile, möchte ich sagen, fast vollständig ist immer so ein Wort, aber schon sehr umfangreich und es gibt für mich eigentlich so keine Fragen mehr, so in dem Sinne, warum passierte mir das oder so, warum musste mir das passieren oder nein, das ist überhaupt nicht mehr. Und durch die Beschäftigung damit letztendlich, durch Verstehen, durch Bewusstmachen auch. Das ist ja die Idee von Therapie. Ich mache etwas bewusst, um damit besser leben zu können. Um auch den Schatten, um es aus dem Schatten zu holen, ja. Das ist auch, da wären wir wieder bei der Schattenarbeit, was ja auch häufig in spirituellen Kreisen auch erwähnt wird, ja. Schattenarbeit, ja. Das ist die Arbeit mit dem projizierten Schatten, den ich bei mir nicht sehen will. Und dadurch, dass ich den nach und nach bewusst mache, kann ich das dann erlösen und loslassen. So. Und dadurch, dass ich zu viel Depressionen durchmachen musste, wurde ich automatisch gezwungen, viel Schattenarbeit zu machen. Musste einfach sein, sonst wäre ich da nie rausgekommen. Aber das kausale Verstehen ist ja nur das eine. Das ist so mehr das Persönliche. So, ja. Man muss als Person eben gewisse Funktionalität haben, damit man sich der spirituellen Selbsterkenntnis widmen kann. Und wenn man zu krank ist, in der Depression, da ging bei mir nichts mit Selbsterkenntnis und so. Da kann man froh sein, wenn man am Leben bleibt. Ne?
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ja, weil das hat sich so angehört, als wäre da erst so ein Stück weit aufgeräumt worden auf der persönlichen Ebene und dann kam irgendwann dieses scheinbare Loslassen oder Vertiefen oder Öffnen oder was auch immer. So?
Ja, ich würde es jetzt nicht so direkt in Zusammenhang setzen, aber schon. Also die psychologischen Inhalte, so die psychischen Inhalte, die kann man eigentlich nur durch Bewusstmachung loslassen. So. Weil wenn ich sie nicht bewusst, wenn sie im Schatten sind, in der Projektion sind, dann wirkt das ja weiter. Das ist ja nicht weg. Das ist ja ein Teil von mir dann. Den sehe ich dann auch noch im Außen und gehe dann drauf los. Ne? Das ist der Grund, warum die Welt so in so einem fürchterlichen, also faktisch gesehen, dual gesehen, meine ich jetzt, in so einem fürchterlichen Zustand ist. Ja? Weil diese Schattenprojektionen sind ganz massiv jetzt momentan auf der Welt. Viele Menschen projizieren halt einfach ihren Mist eben auf die anderen. Und das sind dann im Zweifelsfall, ist es das Ausland oder eine gewisse Ethnie oder ja eine andere Religion, anderer Glaube und. Ja. Also das ist wirklich...
Kommentare dazu im Chat. Und zwar schreibt die Regina, die Vergangenheit ist für mich ein wichtiger Spiegel im Jetzt. Und Timo schreibt, gerne sieht die Person die Schatten bei den anderen.
Genau. Ja, genau, das ist der Punkt. Ja. Schatten haben immer nur die anderen, aber ich nicht. Wenn ich meinen Schatten sehen würde, wäre es ja auch kein Schatten mehr. Also ich meine, dann würde er ja bewusst, also dann käme es raus, da hinkt dieses Bild ein bisschen vom Schatten so. Aber es ist ja absolut, ja. Das ist ja gerade das Wesen, das ist, so hält sich das Ego am Leben, ja. Das, indem es einen Teil von sich abspaltet, nach außen projiziert und dann noch am besten noch bekämpft hinterher. Und schon bin ich sowas von in der Maschine drin. Ja.
Der Tob schreibt, er oder sie Tob, Momentan wird viel geredet vom Bösen in Form von Archonten oder sonstigen Wesen. Findet dort ein Kampf, in Klammern, auf einer dualistischen Zwischenebene statt? Wenn ja, wie kann man dieses Dilemma lösen?
Ja, danke für die Frage. Also erstmal würde ich sagen, dass es ja absolut gesehen weder gut noch böse gibt. Das sind einfach nur Definitionen, konzeptuelle Definitionen. Ja, also wenn wir zum Beispiel so ein Eichhörnchen im Wald ganz toll finden, dann ist für die Jungvögel am Nest oder auch für die Eltern, wenn da noch Eier sind, die noch nicht ausgebrütet sind zum Beispiel. Ich finde das Eichhörnchen total liebenswürdig und toll und süß. Aber für die Vögel, wo das Eichhörnchen seine Beute macht, ja, für die ist das böse, sozusagen, ja. Also ein ganz einfaches Beispiel. Das ist sehr relativ schon mal. Momentan würde ich sagen, dual gesehen auf dieser Welt ist schon so eine Art Polarisierung zu sehen. Also auf der einen Seite entwickeln sich sehr viele Menschen ins Positive, also in die Liebe, in die Wahrheit, in die in die Erkenntnis, in mehr Bewusstheit. Das ist eine ganz starke Strömung, die eine Seite, das ist einer Teil der Menschheit. Und der andere Teil scheint auf so eine Art Super-Ego-Trip zu sein, wo genau das Gegenteil passiert, also wo es in die Schuld geht, ins Leid, Leid verursachen, vor allen Dingen bei anderen und so. Ja, und das scheint so eine Art Scherenbewegung, so eine Scherenbewegung stattzufinden. Eine Polarisation. Und wer sich mit elektrischem Strom auskennt, der weiß, wenn die Pole sehr stark sind, unterschiedlich geladen sind, dann kann irgendwann ein Blitz überschlagen. Also, und das ist, glaube ich, was die Welt erwartet in den nächsten Jahrzehnten, ist, dass die Blitze einschlagen, quasi. Also, und es mag sowas geben, auch wie, es gibt ja in meinem Verstehen grobstoffliche, feinstoffliche, kausale Welt. Das ist so, es gibt natürlich nur eine Welt, aber es sind diese drei Bereiche sozusagen. Und natürlich kann es zum Beispiel im Astralbereich, also im reinen, man könnte sagen, in der Traumwelt, die wir ja auch nachts erleben, wenn wir nachts einen Traum haben, ja, dann sind wir in der feinstofflichen Welt sozusagen. Und sicherlich kann es da sowas geben wie Kämpfe oder so, ja, dass der Geistwesen auch Engel gegen Dämonen kämpfen oder so. Es gibt auch so Passagen in der Offenbarung, in der Bibel, wo das dann beschrieben wird und so in einer sehr archaischen Sprache. Das ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja, mag sein, dass sowas passiert auch. Dass nicht nur physisch gekämpft wird, sondern auch, ja, Engel gegen Dämonen oder was auch immer, ja. Ich bin da nicht so der Experte, was die unsichtbaren Dinge angeht. Ich halte mich mehr an die sichtbaren Sachen.
Dann gibt es noch einen Kommentar von Buya Kasha. Die Vergangenheit ist genauso real, nicht real wie die Zukunft. Also Querstrich, nicht real wie die Zukunft. Es bleibt eine Interpretation, / Vorstellung. Es wurde nie jemand geboren und es ist nie etwas geschehen. Oder so ähnlich ging der Spruch.
Ja, danke dafür. Ja, klar, genau. Auch das Zeiterleben, wenn wir jetzt sagen Gegenwart, selbst Gegenwart, ist noch ein Zeitkonzept. Ja, also erst Zeitlosigkeit und das bedeutet auch konzeptionslos. Das kann man eben nur als Verwirklichung sozusagen realisieren. Ja, diese das, was wir letztendlich erfahren, ist Zeitlosigkeit. Ja, es ist Zeitlosigkeit, weil wir selber die Zeitlosigkeit sind. Ja, wir sind die Zeitlosigkeit. Ja, das ist auch eigentlich logisch, weil wir erleben ja Zeit, wir nehmen Zeit wahr. Und ich muss von dem, was ich wahrnehme, verschieden sein. Ich könnte gar keine Zeit wahrnehmen, wenn ich selber nicht zeitlos wäre. Ja, ich bin ja quasi der Ruhepunkt in dem Ganzen. Ich bin der zeitlose Punkt, der die Zeit, das Verstreichen der Zeit wahrnimmt. Ja. Und in dem Sinne sind natürlich Gegenwart und Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, das sind alles nur Konzepte. So. Und was ist für mich real letztendlich? Ja, das muss ich rauskriegen. Was ist für mich? Wie sieht das aus? Und absolut gesehen ist natürlich nie irgendwas passiert. Ja, gibt's so ein schönes Lied, Nothing Ever Happens. Oder happened oder so. Nothing ever happens. Happens mit S. Ja. Also nichts passiert jemals, ja. Von, ich weiß gar nicht von wem. Ist ein total tolles Lied. Da ist fast gesungen im Nähe.
Ja, Jens, tu dir keinen Zwang an.
Ja, nee, heute. Mantra könnt ihr mir noch entlocken, ab und zu, aber mehr nicht. Also. Nee.
Die Regina schreibt noch die Welt als Wille und Vorstellung von Schopenhauer.
Kenne ich jetzt nicht weiter. Schopenhauer habe ich mich nie beschäftigt weiter. Die Welt als, was hat das nochmal den Satz?
Die Welt als Wille und Vorstellung.
Ist der Titel von einem Buch oder?
Ist von Schopenhauer.
Ja. Ah ja, okay. Naja, die Welt, wenn wir so darüber reden, ist ja sowieso noch eine Vorstellung jetzt. Ne? Ist ja klar, wenn ich so drüber nachdenke, dann ist die Welt, also in Gedanken, im Mind, ist die Welt natürlich nur eine Vorstellung. Und nachts im Tiefschlaf erlebe ich keine Welt. Ja, das ist einfach. Da ist was da, da bin ich irgendwie, ja, irgendwas von mir ist da und die Welt ist nicht da. So. Das Wichtigste ist, dass man weiß, wer man selber ist. Das ist was, dieses Gefühl der Existenz. Ja, das ist unser Schlüssel sozusagen. Dieses Ich-Bin-Gefühl, ja, diese Ich-Präsenz. Die kann ich untersuchen und hinterfragen. Wie real ist das? Wann ist das Ich-Gefühl da? Im Tiefschlaf ist es nicht da. Aha, ist ja ein Ding, ne? Ist nicht immer da. So, das ist sozusagen, ja, man könnte auch sagen, das ist vielleicht, das Ich-Gefühl ist so das Schlüsselloch, durch das wir auf die Wahrheit zuerst schauen können und dann irgendwann gehen wir durch Schlüsselloch durch und dann dreht man sich um und dann ist Tür und Schlüsselloch sind weg. Alles ist weg. Und wenn ich das für mich rausgekriegt habe, was ist mit meiner Wahrheit, mit dem, was ich bin, was das ist, dann weiß ich, was alles ist. Ist wirklich so. Ich kann es nur bestätigen. Man weiß dann, was alles ist, ohne das in Worte fassen zu können. Ja, noch andere Kommentare, Fragen? Vielleicht noch mal jemand, der hier noch irgendwie, die meisten Camps sind gerade aus, sehe ich. Vielleicht hat noch jemand von euch eine Frage. Oh, ich sehe gerade, Zeit ist um. Tja, wir sind durch.
Ja, Jens, ich danke dir schön und war schön, dich zu sehen.
Ja, Dito, danke schön. Und ja, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben, auch die, die keine Fragen gestellt haben. Ja, und dann würde ich sagen, in einem Monat ungefähr können wir uns wiedersehen, wenn wir wollen. Okay. Schönen Abend wünsche ich euch allen.